Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Telefon zugehört hat Annette Schavan, die frühere Bundesbildungsministerin und auch Botschafterin im Vatikan bis 2018. Und sie ist erfahren in katholischen Kontroversen. Guten Morgen, Frau Schavan.
Guten Morgen, Frau Florin.
Ja, fast ein katholischer Kulturkampf, sagte Johanna Rahner da gerade. Wie deuten Sie diese öffentlich ausgetragene Kontroverse?
Nun, es ist in hohem Maße verwunderlich, welche Wege des Streites da von einem Bischof gesucht werden. Man muss auch mal sagen, es gibt doch in der katholischen Kirche nahezu niemanden mehr, und zwar weltweit, der nicht davon überzeugt ist, dass die Frage Frauen in der Kirche, Schluss mit Benachteiligung, ein Thema ist. Es waren immerhin die Bischöfe, die eine entsprechende Arbeitsgruppe beim Synodalen Weg eingeführt haben. Und Johanna Rahner ist eine Theologieprofessorin, nicht Mitglied des diplomatischen Dienstes. Und Theologieprofessorin, übrigens an einer der weltweit besten Fakultäten, die es gibt, wie gerade wieder festgestellt worden ist, muss auch klare Worte sagen können. Es gehört zur Qualität einer Institution, wie gestritten wird. Wenn sich also der Bischof aufregt, hätte er Johanna Rahner anrufen können und hätte sagen können, ich möchte mit Ihnen diskutieren. Ich will Ihnen sagen, was mich aufregt. Ich will Ihnen sagen, wo wir eine gemeinsame Schnittmenge haben oder wie auch immer.
Und Rassismus, das Wort, ist Ihrer Ansicht nach ein legitimer Begriff innerhalb einer wissenschaftlichen, akademischen Debatte über die Diskriminierung von Frauen, über Frauenrechte in der katholischen Kirche?
Ja, Johanna Rahner hat es ja erklärt, dass es um eine Analogie geht. Sie hat eben nicht gesagt, wer gegen Weihe ist, ist Rassist. Das ist, nochmal gesagt, keine diplomatische Ausdrucksweise, aber natürlich im Blick auch auf die Quellen, die sie da ja in ihrem Manuskript zitiert, ist es ein Debattenbeitrag, von dem man sich provozieren lassen kann. Das gehört zu einer guten Streitkultur, sich provozieren zu lassen und zu sagen, ich möchte mit Ihnen darüber diskutieren. Das hat es zigfach gegeben in den letzten Jahrzehnten. Das wird es immer wieder geben. Aber mit diesen Mitteln, mal immer diesen und jenen Satz zu streuen, eine Debatte nur hochzujatzen, gar nicht den Eindruck zu erwecken, als gehe es um eine gute Lösung oder gute weitere Wege. Das hilft nicht nur nicht, es schadet gerade in so einer schwierigen Situation, in der die katholische Kirche derzeit ist.
Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Geistesgegenwärtig sein. Schreiben da, dass Sie sich zu Reformen bekennen und erinnern an ein Papier von 1991, also 30 Jahre alt, mit dem Titel Dialog statt Dialogverweigerung und schreiben, das Papier sei seitens der Bischöfe nicht ernst genommen worden. Aber so ein Wort wie Dialog, ist das denn überhaupt möglich angesichts der Abhängigkeitsverhältnisse, die ja auch der Bischof in dieser Kontroverse wieder klar gemacht hat? Er sagt ja im Grunde jetzt auch mal zugespitzt, wir Bischöfe bestimmen doch, was katholisch ist. Wir sind mitverantwortlich dafür, wer lehrt. Also er zeigt ja etwas die Instrumente. Also wie geht da Dialog, wenn man tatsächlich ja nicht gleich ist?
Ja, in der Tat, das war vor 30 Jahren. Und das war ein ungemein intensiver Prozess, auch mit Bischöfen. Ich muss sagen, die Art, wie Bischöfe das mit uns diskutiert haben, war eine völlig andere. Sie haben nie in Zweifel gestellt, dass der Dialog sozusagen ein Lebenselixier der Kirche ist. Und es wäre auch damals Kardinal Lehmann und viele andere nie auf die Idee gekommen, uns zu sagen, eigentlich seid ihr von uns abhängig. Das ist miese Nummer, muss ich sagen, weil es wird ja auch der Eindruck erweckt, als seien Fakultäten aus Kirchensteuergeld bezahlt. Das sind sie natürlich nicht. Sie sind staatliche Fakultäten. Und der Papst hat, wenn ich mich richtig erinnere, noch im letzten Jahr von der Theologie als seinem kulturellen Laboratorium gesprochen. Und er hat gesagt, da geht es darum, auch Neues experimentell einmal zu formulieren und zu erarbeiten.
Es ist ja nicht ganz so, dass früher die Bischöfe unbedingt durch Dialogbereitschaft und verfeinerte Formulierungen aufgefallen wären. Sie selber hatten ja als Ministerin einen Konflikt mit dem damaligen Erzbischof von Köln-Meißner. Da ging es um die Stammzellforschung. Ja. Und er war kategorisch dagegen, hat ja sogar dann eine Debatte um das C in der CDU angestoßen. Und Sie haben damals von der Würde des Kompromisses gesprochen. Worin könnte ein Kompromiss jetzt zwischen diesen mindestens zwei Lagern, die ja auch auf dem synodalen Weg sichtbar werden, worin könnte ein Kompromiss da bestehen? Was verbindet die noch?
Der Kompromiss ist, oder Kompromissbereitschaft gibt es nur, wenn es auch die Bereitschaft gibt, wirklich zu Lösungen zu kommen, zu Antworten zu kommen. Und das heißt für mich im Blick auf die Frauenfrage in der Kirche, es braucht die Weiterentwicklung der Theologie des Amtes. Viele Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wollen doch nicht einfach für Weihe plädieren in einen Klerikerstand, wie das jetzt der Fall ist, sondern wir wissen doch alle, die Kirche als Ganze muss sich weiterentwickeln. Das betrifft auch die Verbindung von Weihe und Leitungsamt. Das zusammenzubringen, ist doch nicht eine uralte Geschichte, ist überhaupt erst in den Konzilszeiten entstanden. Es gibt viele Punkte, an denen es eine Kompromissmöglichkeit gibt, die zu einer anderen Präsenz von Frauen führt. Nur die Voraussetzung ist, dass ich eine Lösung will.
Und wer will keine im Moment? Wer will keine?
Ich nehme an dem Prozess nicht teil, ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass die Bischöfe diesen synodalen Weg wollten. Sie haben den Vorschlag gemacht. Sie haben diese Arbeitsgruppen eingerichtet. Und wenn ich nun höre, dass so argumentiert wird, wie das der Bischof von Passau getan hat, dass von Abhängigkeiten gesprochen wird, dass davon gesprochen wird, dass es darum geht, die katholische Lehre zu erhalten. Ja, wenn das der Sinn des Ganzen ist, dann braucht es keinen Kompromiss. Wenn das der Sinn des Ganzen ist, wird es allerdings auch keine Aufarbeitung des Missbrauchs geben.
Heute treffen sich die organisierten Laien. Das Zentralkomitee der Katholiken hat seine Vollversammlung. Sie schreiben, Mündigkeit sei für Gesellschaften so wichtig wie für die Kirche. Aber nur nach 50 Jahren vergeblicher Reformkataloge. Erfüllt da die Laien nicht eher Müdigkeit als Mündigkeit?
Interessant ist ja, das hat mich sogar verwundert, dass ich auf 45 Positionen, Einzelpersönlichkeiten in diesem Laiengremium über 100 Personen des, zum Teil des öffentlichen Lebens, auch aus der Theologie beworben haben. Das heißt doch, es gibt trotz all dieser wirklich enttäuschenden Erfahrungen eine große Bereitschaft, mitzuwirken in einer Lage, in der es der Kirche schlecht geht, der Kirche in Deutschland, der Kirche in Europa. Und bei dieser Vollversammlung wird dann übrigens Thomas Hallig sprechen. Und er ist einer der großen europäischen Intellektuellen, die ja viel geschrieben haben im Laufe der letzten Monate darüber. Und das ist auch meine Hoffnung, dass nun diese Zeit der Pandemie auch der Kirche hilft, die Schwachstellen noch einmal anders zu betrachten, gleichsam Perspektiven zu wechseln, sich jetzt auch mal zu beschäftigen mit den Suchenden, mit denen, die mitten in der Kirche verzweifelt sind. Nehmen Sie nur manche Vorgänge in Diözesen aus den letzten Monaten. Das ist doch die gemeinsame Aufgabe von Bischöfen und Laien. Und jeder Versuch zu sagen, ihr Laien habt eigentlich vor allem dem zuzuhören, was aus Ordinariaten kommt, wird nicht nur schief gehen, sondern wird der Kirche massiven Schaden zufügen.
Eine Spur von Hoffnung höre ich ja da doch noch raus bei Annette Schavan. Dankeschön für das Gespräch, Frau Schavan.
Gern geschehen.